Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Krautzone-Podcast. Mein Name ist Florian Müller, ich bin der Chefredakteur und ich habe heute einen Gast, der bisher auch noch nie im Podcast war. Hallo, lieber Herr Gärtner.
Ja, hallo, mein Name ist A.W. Gärtner. Ich freue mich heute hier als Gast zu sein. Ich bin ein großer Podcast-Fan, aber habe noch nie bei einem Podcast mitgewirkt und deswegen freue mich heute besonders.
Ja, und wir machen keine Pflanzentipps oder Gartenverschönerungen, sondern es geht um einen anderen Bereich. Denn, also Herr Gärtner und ich, wir kennen uns ja flüchtig schon etwas länger und haben ein paar Mal Mails geschrieben und dann sind wir darüber gestolpert, dass uns beide das Thema Taiwan interessiert. Also mich auch tatsächlich schon länger, weil ich diese kleine Insel da vor China irgendwie immer ein bisschen absurd fand, so fast schon auch ein Anachronismus der Geschichte, vor diesem riesigen sozialistischen China, diese kleine Insel, die irgendwie super modern ist. Und wie es sich dann eben ergeben hat, hat Herr Gärtner dann Geschäftsbeziehungen zu Taiwan gehabt von seinem Unternehmen und war jetzt auch längere Zeit da, hat sich auch schon länger mit diesem Land befasst. Und dann war eben unser Gedanke, sprechen wir doch mal drüber. Sehr, sehr spannendes Thema. Aber bevor wir einsteigen, Herr Gärtner, können Sie uns kurz ein paar Takte zu Ihrer Person sagen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist A.W. Gärtner. Ich bin der Inhaber eines kleinen Unternehmens mit internationaler Ausrichtung. Habe vor vielen Jahren mal Wirtschaftswissenschaften studiert, auch mit Abschluss an der Uni. Oha. Und habe neben anderen Produktionspartnern eben auch einen Produktionspartner, das ist auch, also mein wichtigster, kann man sagen, in Taiwan, war auch schon drüben und ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Land, auch historisch gesehen, wirtschaftlich, und ist jetzt auch kürzlich wieder wirklich im Fokus der Weltöffentlichkeit gewesen zu verschiedenen Themen. Und deswegen ist es ja auch ein ganz aktuelles Thema, wenn man das beleuchtet. Und ich denke mal auch, dass vielen Zuhörern und Lesern auch die Geschichte von Taiwan nicht ganz so bekannt ist. Und deswegen kann man vielleicht ein bisschen ein paar Lücken schließen heute.
Ja, wir hatten mal die Krautzone-OGs, die können sich vielleicht erinnern, vor bestimmt über 5 Jahren einen Kolumnisten, der hat tatsächlich auch über Taiwan geschrieben. Da gab es aber nur, ich weiß nicht, 5, 6 Folgen oder so, und dann ist irgendwas dazwischen gekommen, keine Ahnung. Aber irgendwie hat das Thema Taiwan uns, ja, was heißt begleitet, aber es ist immer mal wieder aufgeploppt. Und ich finde, das beschreibt irgendwie zumindest meine Wahrnehmung von Taiwan. Irgendwie passiert eigentlich nichts, aber irgendwie ist das Thema immer präsent. Würdest du da grundsätzlich zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine latente Bedrohung durch China, die da besteht. Ich würde sagen, wir fangen auch mal von vorne an. Vielleicht mit so ein paar Grundfakten zu Taiwan. Und dann können wir noch mal so einen kurzen geschichtlichen Abriss machen, dass man so ein bisschen besser einordnen kann, wie Taiwan eigentlich entstanden ist, wie die Beziehung zu China ist und so weiter.
Ja, gerne.
Ja, also Taiwan nennt sich selbst Republik China, im Unterschied zur Volksrepublik China, dem eigentlichen China. Früher gab es auch den Namen Formosa, der kommt noch von portugiesischen Seefahrern und der war auch bis so in die 70er, frühen 80er im Westen gebräuchlich. Mittlerweile sagt man halt Taiwan. Taiwan ist eine Insel, die zwischen Japan und China liegt. 32.000 Quadratkilometer. Damit ist Taiwan ja so wie Baden-Württemberg vergleichbar oder so die Hälfte von Bayern, dass man mal so eine grobe Vorstellung hat. Aber wird von 24 Millionen Einwohnern bevölkert. Mhm. Das ist ja wirklich auf die Fläche eine ganze Menge. Und wenn man noch dazu bedenkt, dass von der Topografie her Taiwan, so die Ostseite der Insel, die ist sehr, sehr bergig und da wohnt eigentlich auch fast keiner. Also das heißt, die Städte sind wirklich alle an der Westküste. Und wenn man das sozusagen nochmal sich vergegenwärtigt, dann ist es wirklich dicht bevölkert. Also es ist tatsächlich auch das Platz 10, also liegt auf Platz 10 der am Bevölkerungs-, also mit der höchsten Bevölkerungsdichte weltweit.
Ist wahrscheinlich,
also selbst wenn man Ländern.
Ja, wenn man die Flächen, die Stadtstaaten rausnimmt, ist es wahrscheinlich noch weiter vorne, oder?
Ja, absolut. Ich wollte ja gerade sagen, also wenn es im Ranking von Taiwan auf 10 ist, da ist Vatikan und Monaco auch dabei. Also wenn man die mal ausklammert, dann sind die wirklich sehr weit vorne. Und vielleicht mal so als Anekdote, wenn man, ich war jetzt im Dezember dort, von Taipei mit der Bahn nach Kaohsiung fährt im Süden, also eigentlich die ganze Westküste entlang fährt mit dem Hochgeschwindigkeitszug, da geht wirklich, also ist durchgehend Stadt zu sehen. Also durchgehend Wolkenkratzer, hohe Gebäude. Man sieht gar nicht, wann eine Stadt endet und eine andere anfängt. Also ist kaum übertrieben tatsächlich. Also es ist wirklich so eine, wie so eine Megastadt sozusagen, die die ganze Insel überstreckt.
Ja, beeindruckend. Ja, aber es war portugiesisch. Dann, wie ging es dann weiter? Wie ist die Kolonialgeschichte? Wie hat die sich weiterentwickelt?
Genau, also ursprünglich, war das so, dass die Niederländer und die Spanier kurzzeitig mal dort Stützpunkte hatten, also im 17. Jahrhundert. Also es waren mehr so Stützpunkte, also das Land wurde jetzt nicht komplett sozusagen als Kolonie beherrscht. Und ja, man hat eben dort Handelsstützpunkte betrieben, um auch mit China und anderen Ländern in dem Bereich zu handeln. Das heißt, Taiwan gab es damals noch nicht als Nation wirklich, sondern eben war halt einfach eine Insel. Tatsächlich ist es auch so, dass die frühe, also die ursprüngliche Bevölkerung, sogenannte austronesische Völker sind und nicht die, die Han-Chinesen, die aktuell dort überwiegend leben. Danach, so im 18. Jahrhundert, da kam es dann wirklich zur Einwanderung der Han-Chinesen. Also das ist im Prinzip, man gegenüber vom Wasser sozusagen, aus den Provinzen dort, haben sie dann dort Menschen hingewandert. Und die bilden auch heute noch die den Schwerpunkt der Einwohner. Also diese austronesischen Bevölkerungsgruppen, das sind ganz klare Minderheiten aktuell. Mhm. Und danach, also im 18. Jahrhundert, wurde auch dann Taiwan in China integriert, aber mehr so ein bisschen widerwillig und war so ein bisschen immer so zweite Reihe. Und dann wird es eigentlich spannend, 1895 bis 1945 war die japanische Kolonialherrschaft. Da haben die Japaner das als Kolonie genommen und wirklich auch komplett verwaltet, also mit ihrer Rechtsprechung, mit Infrastruktur, auch mit ihren Bildungssystemen und haben das wirklich sehr, sehr effektiv alles organisiert, aber war wohl auch relativ brutal. Also brutal, aber effektiv kann man das zusammenfassen vielleicht. Und das ist auch bis heute, kann man auch wirklich Einflüsse aus dieser Zeit erkennen. Zum einen, was zum Beispiel Gebäude betrifft oder auch das Eisenbahnwesen, aber eben auch das heutige taiwanesische Ordnungs- und Staatsverständnis. Also ist geprägt worden durch diese Kolonialherrschaft. Und generell ist es auch so, dass generell so wie Menschen aus Taiwan sich verhalten, wie die Denkweise ist, das ist ein bisschen so eine Mischform aus Festland China und Japan, kann man vielleicht ganz, ganz grob sagen. Also es hat bis heute noch einen Impact auf die, auf die Kultur dort.
Was man ja auch dazu sagen muss, du hast ja jetzt gerade das Ordnungsverständnis, hast du es beschrieben, glaube ich, ne? Dass man das ein bisschen von Japan übernommen hat. Das ist ja gewissermaßen das preußische Ordnungsverständnis. Zumindest, wenn man es jetzt ganz deutlich übertreibt. Aber im japanischen Kaiserreich wurde ja politisch und verwaltungstechnisch nach der jetzt weiß ich nicht, wie die Reform hieß, aber im späten 19. Jahrhundert wurde sich ja an Preußen orientiert und am Deutschen Kaiserreich. Und viele der Elemente hat man dann damals aus Europa importiert und dann vermutlich eben auch dann nach Taiwan gebracht.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mal irgendwann gehört, dass Taiwan dass das deutscheste Land in Ostasien ist. Hat mir irgendwie mal einer erzählt, ich weiß nicht, ob man es offiziell so sagt, aber das habe ich auch schon mal gehört. Das könnte ja ein bisschen auch darauf dann einzahlen. Ja, genau. Auf dieses Thema und war Taiwan auch mein erstes asiatisches Land, was ich besucht habe und hatte mir die Kontaktfrau bei meinem Produzenten auch gesagt, das ist ein ganz dankbarer Einstieg für den Deutschen nach Asien, weil das da alles sehr, sehr strukturiert, sehr, sehr ordentlich ist und nicht so wild vielleicht wie anderswo und das war auch so.
Vielleicht eine ergänzende Frage noch, weißt du, wie das Verhältnis heute von Taiwan zu Japan ist? Weil man hört ja immer nur über Taiwan-China. Und ich meine, wenn man die Japaner ja eigentlich auch nicht mögen müsste, dann könnten da ja auch Spannungen sein.
Tatsächlich ist es so, dass ich bin jetzt kein ganz großer Experte für diese Frage, aber man hat eigentlich so zum heutigen Japan eine ganz, ganz positive Beziehung. Die gerade auch so Jugendliche konsumieren auch so extrem stark japanische Animes und Mangas und diese ganze Kultur ist da super verbreitet. Es gab ja auch Ende des letzten Jahres einen Vorfall, dass dann auch Japan, Taiwan auch im Prinzip diese Taiwan-Frage in die eigene Sicherheitspolitik mit einbezogen hat, was wiederum China verärgert hat. Dann weiß ich auch, dass mein Produzent auch diverse Kunden aus Japan hat. Also das Verhältnis ist jetzt nicht so schlecht zu Japan, würde ich sagen.
Also auf jeden Fall deutlich besser als zum Festland China.
Definitiv. Wobei das auch da so ein bisschen so ist. Also man könnte ja sich vorstellen, vielleicht, wenn da sich drinsteckt im Thema, dass das vielleicht so ein bisschen so sein könnte wie mit Nord- und Südkorea, dass man miteinander gar nicht irgendwie zu tun hat und sich Spindefeind ist. Das ist tatsächlich nicht so. Also taiwanesische Firmen mit chinesischen Firmen, die treiben Handel. Also auch sogar bei meinen Projekten war das so, dass ich ein paar Zulieferer habe aus Festland China und dann ja, die Firma aus Taiwan mit denen telefoniert hat, die gegenseitig was organisiert haben und das ist absolut normal. Man kann auch gegenseitig sich besuchen. Also es gibt da eine Menge Touristen auch aus Festland China in Taiwan und andersrum. Also es ist halt nicht so wie in Korea.
Ja, aber lass uns in der Geschichte noch ein bisschen weiterschreiten. Denn Taiwan blieb ja dann nicht japanisch, sondern es kam im Zuge des Verlaufs des Zweiten Weltkriegs oder mit Ende des Zweiten Weltkriegs dann zu einer Ablösung, weil Japan ja, wie wir auch, den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Wie ging es dann mit Taiwan und mit dem Nachbar China weiter?
Ja, genau. Also erstmal kann man konstituieren, bis dahin war Taiwan eigentlich nie durchgehend im chinesischen Nationalraum, nie ein eigener Staat, sondern immer so ein bisschen Grenze- und Projektionsfläche, kann man sagen. Und dann, genau, gibt es eine Zäsur, das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ja, damit fällt Taiwan dann an die Republik China. Nach 1945 gab es dann in China ein Bürgerkrieg, auf der einen Seite die Kommunisten, die von Mao angeführt wurden und auf der anderen Seite die Nationalisten, deren Anführer Chiang Kai-shek war. Und bekanntermaßen haben die Kommunisten den Bürgerkrieg für sich entschieden, 1949, und dann die Volksrepublik China ausgerufen, die bis heute auch so heißt weiterhin. Und Chiang Kai-shek mit seinen Anhängern ist nach Taiwan geflohen, 1949. Mhm. Und damit ist Taiwan sozusagen zum Rückzugsraum geworden, der Nationalisten zur Exilregierung, weil Chiang Kai-shek nach wie vor sich als rechtmäßigen Anführer oder Herrscher von China gesehen hat und jetzt davon ausging, okay, jetzt ist es sozusagen die alte Republik China, ist jetzt erstmal auf der Insel Taiwan und das ist so der Stand. Also das ist im Prinzip, ist der aktuelle Konflikt zwischen Taiwan und China, so ein Bürgerkriegsnachfolgeproblem.
Ja, also es ist ja eigentlich sehr skurril, dass in so einem vernichtenden Krieg der Verlierer einfach sagt, okay, ich gehe jetzt auf die Insel und es hat ja geklappt. Ich meine, wie du es gesagt hast, völkerrechtlich, aber de facto ist das ja Weiß-China, also National-China, sagt man auch dazu, also den konservativ-nationalen Truppen untergeordnet. Und so leben sie ja jetzt da immer noch in gewisser Konkurrenz.
Ja, absolut. Und das ist natürlich auch ein Teil dieser Streitfrage, weil bekanntermaßen, da können wir auch gleich dazu nochmal im Detail kommen, auch Taiwan wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich ist, obwohl sie halt ein anderes System haben oder eine andere Ideologie. Und das ist sicherlich neben wirklich faktischen Fragen auch den China so ein Dorn im Auge, dass man sozusagen auch mit einem anderen System erfolgreich sein kann vor deren Haustüren. Das sind ja auch ethnisch
genau die gleichen Leute.
Die gleichen Leute, die sprechen diese gleiche Sprache. Also genau.
Ja, super interessant. Ich überlege da und was es so für Gegenbeispiele, also was es für Alternativszenarien in Europa gäbe, wenn irgendwie Napoleon hätte sich nach Elba zurückgezogen oder auf Helgoland und würde jetzt immer noch einen französisch-revolutionären Staat da regieren, oder?
Schon ein spannender Gedanke auf jeden Fall. Ja, auch ein Volk, das es bis heute auch gehalten hat. Ne? Ja. Das hat natürlich auch mit den Amerikanern zu tun, die ja noch ins Spiel kommen. Dazu können wir auch gleich nochmal irgendwie was sagen, die ja so ein bisschen als Schutzmacht auch aufgetreten sind oder es immer noch tun. Ja.
Eine Frage direkt noch dazu. Würdest du sagen, dass dieses Selbstverständnis der Taiwanesen dann durch den Rückzugsort Taiwan entstanden ist? Oder war das vorher schon so, dass man irgendwie sich ein bisschen abgegrenzt hat von Festlandchina?
Ja, also es sind mehrere Faktoren. Also zum einen, gab es auch diese japanische Kolonialzeit, wo ja auch dann doch einige eigene Strukturen und auch vielleicht eigene Denkweisen dann ausgeprägt wurden. Dann war ja wirklich Taiwan nie wirklich ein richtiger Teil von China. Also und letztendlich hat natürlich der Bürgerkrieg und auch diese beiden Systeme, die dann gegeneinander angetreten sind, sicherlich auch ein ja, dazu beigetragen, dass man eben als in Taiwan sich als Taiwanesen fühlt und nicht als Chinesen.
Ja. Ja gut, dann kommen wir aber schon in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Einer der Aspekte, die mir immer so hängen geblieben sind, ist, dass Taiwan ja auch demokratisch ist, aber korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, gab nie eine Revolution oder irgendein Umsturz. Das ist einfach so via Reform passiert, oder?
Ja, das ist super spannend. Also es ist ja oft so sozusagen, wenn ein Staat nicht demokratisch war und irgendwann demokratisch wurde, dass es dann eine Revolution gab oder von außen vielleicht eine, also wie es die Amerikaner gerne machen, wenn sie die Democracy dann bringen. Aber das war hier ganz sozusagen, hat sich aus sich heraus entwickelt und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das Ganze auch sehr stabil ist. Wir können es ja mal kurz abreißen. Also tatsächlich ist es so, dass seit 1949, als dann Chiang Kai-shek mit seinen Getreuen eine Exilregierung auf dieser Insel dann eingerichtet hat, das Ganze halt autoritär war. Also es war keine Demokratie, sondern er war einfach der Herrscher und hat das sozusagen diktatorisch geleitet. Mhm. Und weiterhin auf jeden Fall den Gesamtanspruch über ganz China aufrechterhalten sozusagen. Und dieser Staat es gab eine Partei, die gibt es auch heute noch, sind die Kuomintang. Das war damals die Einheitspartei. Also es war seine Partei und die hat sozusagen dort alles organisiert. Gab es das Kriegsrecht sozusagen und mit diesem Kriegsrecht natürlich auch weitreichende Vollmachten von ihm als Herrscher. Mhm. Auch eine Unterdrückung gegen Leute, die sozusagen das nicht so mitgezogen haben. White Terror sagt man manchmal auch. Aber gleichzeitig wurde da ein sehr leistungsfähiger Staat aufgebaut, der eben auch auf diesen japanischen Strukturen noch zurückgreift. Eine Industrie, die es vorher in dem Sinne, in dem Maße auch nicht gab, ein Bildungssystem, was sehr, sehr gut war. Und man hat sich mit US-Hilfe auch militärisch abgesichert, um sozusagen den Status quo zumindest aufrechtzuerhalten, weil damals ein kalter Krieg, da wollte man sozusagen nicht riskieren, dass die Insel Taiwan wieder zurückfällt an die Kommunisten. Und deswegen bis dahin, also es ist so die Phase so 1949 bis in die frühen 80er, ist Taiwan wirtschaftlich erfolgreich, aufstrebend, aber eben politisch autoritär regiert.
Und wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viel erfolgreicher als Festlandchina, oder? Weil unter Mao war ja bis in den 50er, 60er Jahren war das ja eigentlich noch ein bettelarmer Bauernstaat.
Ja, das kann man sagen auf jeden Fall. Also die sind sozusagen schneller vorangekommen, natürlich auch mit US-Hilfe, aber eben auch mit ihrem doch sehr straff geführten System, was sozusagen im ersten Schritt denen erstmal wirklich eine Leistungsfähigkeit verliehen hat, auf die teilweise heute noch zurückgegriffen wird. Aus dieser Zeit. Und dann gibt es sozusagen noch die nächste Episode der Geschichte, ist sozusagen die wichtige Jahreszahl 1971. Und zwar 1971 geht nämlich der Sitz von Taiwan in der UN verloren. Also bis dahin sozusagen gab es halt einen UN-Sitz für China und der wurde halt eben von der Republik China, also von Taiwan, gehalten. Und die Volksrepublik China hatte bis dahin keinen Sitz in der UN. Und dann war das so, dass zum einen Taiwan weiterhin den Anspruch hatte, ganz China zu vertreten, aber eben die Volksrepublik China immer größer, immer mächtiger wurde, wirtschaftlich auch aufgestiegen ist. Und es gab den Kalten Krieg, aufgrund dessen auch man ja China so ein bisschen als Puffer gegen die Sowjetunion aufbauen wollte und deswegen hatten die Amerikaner sich auch überlegt, wir sollten jetzt vielleicht Festlandchina nicht zu sehr verärgern und dann gab es eine Reihe von neuen Staaten. Auf jeden Fall wurde da abgestimmt, 71 und es kam dazu, dass sozusagen dann der UN-Sitz dann eben an die Volksrepublik übergegangen ist. Jetzt gab es auch Diskussionen, vielleicht, wenn jetzt Taiwan sozusagen nicht diesen Alleinvertretungsanspruch für ganz China aufrechterhalten hätte, vielleicht hätte es dann zwei Sitze gegeben, aber das ist halt spekulativ und faktisch sozusagen ab 71 ist halt sozusagen Taiwan nicht mehr Mitglied der UN, sondern China, also Festlandchina bekommt den Sitz.
Okay. Hatte genau. Das faktisch denn und große Unterschiede? Wahrscheinlich nicht so wirklich, ne? UN ist ja auch immer noch UN.
Das war erstmal faktisch sozusagen nicht ganz so relevant. Danach hat natürlich Taiwan die diplomatische Anerkennung von vielen Staaten verloren, die das sozusagen auch an diesen UN-Sitz gekoppelt haben. aber bleibt faktisch einfach souverän, aber wird politisch, sozusagen außenpolitisch isoliert, zumindest, dass man jetzt nicht auf diese ganz offiziellen, ja, Gremien mehr eingeladen wird, weil man eben jetzt formal kein eigener Staat mehr ist. Und ja, also die USA erkennen seitdem sozusagen die Volksrepublik China als eigentliches China an, aber garantiert Taiwan indirekten Schutz. Da ist auch so ein bisschen dieses Wort, hat man vielleicht schon mal gelesen, die strategische Ambiguität. Das beschreibt sozusagen, wie die USA zu Taiwan und China steht. Dass man auf der einen Seite nur die Volksrepublik anerkennt als eigenen Staat, auf der anderen Seite aber sozusagen auch die faktische Souveränität von Taiwan auch schützen möchte.
Ja, verstehe.
Genau. Das heißt, Taiwan lebt sozusagen seit vielen Jahrzehnten schon, seit 1971, ohne formale Souveränität, aber ja, als faktisch realer Staat. Und vielleicht nochmal als kleine Anekdote, ich glaube mittlerweile, ich muss mal kurz auf meiner Liste hochscrollen, gibt es nur noch ganz wenige Länder, die Taiwan anerkennen als Staaten. Und zwar sind das aktuell 13 Staaten, wo auch der Vatikan dazu zählt und irgendwelche Karibikinseln. Und in den letzten 20 Jahren haben halt super viele Staaten auf Druck von China die Anerkennung beendet von Taiwan, zum Beispiel in Afrika. Ist ja so, dass China seit...
Den gehört ja Afrika 20 jetzt.
Ja, ja, genau. Und das war natürlich dann auch ein Teil des Deals sozusagen, dass man Taiwan sozusagen dann den Rücken kehrt. Und das wurde dann auch gemacht. Und deswegen gibt es eigentlich nur so ein paar Inselstaaten. Und ich glaube, der relevanteste Staat, der größte Staat, der noch Taiwan anerkennt, ist Paraguay. Ansonsten sind es echt nur so Mini-Staaten.
Okay, sehr interessant. Ja, aber wenn wir dann weiter in die 80er kommen, dann begann die Demokratisierung, kann man das so pauschal sagen?
Genau, und zwar war sozusagen da die wichtige Jahreszahl 1975, da ist nämlich Chiang Kai-shek gestorben und hat die Macht an seinen Sohn Chiang Ching-kuo übergeben. Und der hat angefangen mit vorsichtigen Reformen. Also hat sozusagen jetzt nicht ein ganz anderes Konzept aus dem Hut gezaubert, sondern hat sozusagen langsam eine Öffnung herbeigeführt, privatwirtschaftlich, aber eben auch, was so die Demokratisierung betrifft, und hat tatsächlich auch 1987 erst das Kriegsrecht formal beendet. Das war ja vorher auch so ein bisschen das, Instrument, um ja diktatorisch das Ganze zu beherrschen. Man sagt, man ist immer noch im Krieg und da ist natürlich ein Ausnahmezustand. Und mit dem Ende des Kriegsrechts, gab es dann Sachen wie Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, es wurde die Gründung von politischen Parteien erlaubt, vorher gab es ja nur die eine. Es gab dann 1989 und 92 die ersten freien Wahlen, 96 die erste freie Präsidentschaftswahl, genau. Und das ist sozusagen das Besondere einfach, dass dieser Machtwechsel eben friedlich erfolgt ist, die Demokratisierung wirklich von aus sich heraus entstanden ist und eben auch von oben mitgetragen wurde und nicht irgendwie exportiert wurde von der USA oder irgendwie sonst jemandem Dritten. Es keinen wirklichen revolutionären Bruch gab, sondern das Ganze sehr iterativ erfolgt ist. Und deswegen ist es auch stabil und wirklich eine Sache, die sich Taiwanesen auch selbst erarbeitet haben und wo die auch sehr stolz drauf sind.
Mein Menschenbild aufgrund meines konservativen Hintergrundes ist so skeptisch, dass ich nicht so ganz glauben kann, dass das aus Nettigkeit der Machthaber passiert ist. Gab es da vielleicht irgendwelche anderen Motive? Warum hat der Sohn von Chiang Kai-shek die Liberalisierung vorangebracht?
Das ist eine super spannende Frage. Da müsste ich sozusagen nochmal recherchieren. Ja. Tatsächlich kann ich das gar nicht genau sagen. Was aber ein bisschen in diese Richtung geht, die du angesprochen hast, ist, das ist eine Oppositionspartei, das kommen wir auch vielleicht gleich nochmal, die wurde wirklich auch mit Unterstützung der USA gegründet.
Ja.
Da gab es sozusagen auch so eine Art Vorbereitungsparteitag mal in, ich glaube sogar Los Angeles oder so. Und das heißt, es ist natürlich schon so, dass die Amerikaner auch sozusagen Interesse hatten und haben, Taiwan eben so als Bollwerk so ein bisschen zu halten und damit im Kalten Krieg gegen den Kommunismus. Mittlerweile geht es um andere Themen. Aber es ist schon also auch bemerkenswert eben, dass schon auch über einen sehr, sehr langsamen Zeitraum das Ganze sich gebildet hat. Und vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen, zum Beispiel auch mit Spanien. Der Franco verstorben ist, gab es ja auch nicht sofort irgendwie eine Demokratie, sondern das Ganze hat sich auch über Jahre lang hinentwickelt, was damals ja auch sehr kritisiert wurde von anderen europäischen Staaten oder vom Westen. Aber im Nachhinein, auch wenn man es vielleicht mit Russland vergleicht, ist so eine langsame, so ein langsamer Wandel ja auch viel nachhaltiger oder viel positiver, als wenn das von heute auf morgen gehen
absolut, muss. Absolut, ja. Ich habe gerade mal die Wahlergebnisse von Taiwan der letzten 30 Jahre durchgeklickt. Und das ist sehr, sehr interessant. Also klar, zu Beginn der Demokratisierung war halt die Kuomintang vorne. Die Oppositionspartei ist die sogenannte DDP, Demokratische Fortschrittspartei, die aber auch antikommunistisch ist, aber vielleicht ein bisschen liberaler oder gemäßigter als die Kuomintang. Und das Interessante finde ich aber, dass wirklich bei fast jeder Wahl hat die Gewinnerpartei gewechselt. Also es gibt kaum eine Periode, wo eine Partei sich lange halten konnte, sondern was ja dann eben ein Hinweis auf eine tatsächliche Demokratie ist, dass halt Leute unzufrieden mit der Regierungspartei sind und dann die eben abwählen.
Dann würde ich eben das schon mal vorziehen. Ich wollte eben noch was sagen zum Verhältnis zur USA, aber wenn wir schon beim Parteiensystem sind, können wir auch vielleicht da kurz nochmal einhaken. Also es ist tatsächlich, gibt es ein Mischsystem aus Mehrheitswahlrecht und Verhältniswahlrecht. Das heißt, also es geht so ein bisschen mehr Richtung Mehrheitswahlrecht als bei uns. Das heißt, tendenziell sind starke Parteien bevorteiligt und die Gründung von neuen Parteien ist ein bisschen erschwert. Aber es ist halt nicht so wie in den USA, wo es wirklich faktisch ja nur zwei Parteien gibt. Und das heißt, im Grunde gibt es ein zwei Lager, zwei Parteiensystem und wo die zentrale Konfliktlinie weniger irgendwie ideologische Streitfragen sind oder irgendwie links-rechts wie in Europa oder USA, sondern die zentrale Konfliktlinie ist wirklich der Umgang mit China und die nationale Identität von Taiwan. Und diese beiden Hauptparteien sind zum einen die Kuomintang, das ist die Partei von Chiang Kai-shek, von der eben schon die Rede war, die historische Staatspartei sozusagen, und die ist sozusagen am, dann interessiert, den Status quo aufrechtzuerhalten. Also würde sich auch mit einer de facto Souveränität sozusagen zufrieden geben, strebt jetzt nicht unbedingt die jure Souveränität an, ist wirtschaftlich pragmatisch, ist für einen guten Dialog gegenüber China, steht dafür ein. Und ist pro Atomkraft. Das ist nochmal ein kleines Thema, zu dem wir nachher nachkommen. Genau. Und dann gibt es die Democratic Progressive Party, DPP. Die ist eben in den 80ern aus der Oppositions- und Exilbewegung entstanden, als sie zum ersten Mal eine Opposition dann auch formieren durfte. Und die Gründung dieser Partei ist in den USA auch vorbereitet worden von auch Exil-Taiwanesen. Ich habe jetzt gerade die Jahreszahl nicht im Kopf, aber ich hatte irgendwie gelesen, dass es da so eine Art Vorbereitungs-Gründungsparteitag in Los Angeles wohl gegeben hat. Also da kann man sich auch vorstellen, dass da schon die USA so ein bisschen auch die Finger drin hat. Und genau, diese Partei stellte im Jahr 2000 auch zum ersten Mal den Präsidenten. Und auch der aktuelle Präsident ist eben auch von der DPP. Und die Partei ist eher für eine explizite taiwanesische Identität für eine größere Distanz zu China und ist eben sehr eng mit den USA verbunden, was auch so ein bisschen an der Gründung
liegt. Ich würde eine ganz schwierige Frage wahrscheinlich kurz einwerfen, die mich sehr brennend interessiert. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Wie scharf sind denn die Gegensätze zwischen beiden Parteien? Also ist das irgendwie so ein Ding wie in Deutschland den 70er Jahre, wo halt CDU und SPD sich so ein bisschen gekabbelt haben? Oder ist das schon eine elementare politische Feindschaft zwischen den beiden Lagern, weil es halt irgendwie um das Überleben Taiwans geht?
Sehr berechtigte Frage. Also ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht der Experte der taiwanesischen Innenpolitik, aber was ich zum einen gelesen habe, aber eben auch mit ein paar Gesprächen mit meinen Geschäftspartnern erfahren habe, ist, dass es nicht so scharf gefochten wird wie in Deutschland. Sondern dass es eher so ein bisschen vergleichbar ist, vielleicht wie mit dem CDU-SPD-Ding so aus den 90ern. Das wäre jetzt so meine Antwort auf die Frage. Es ist ja auch so, dass jetzt das Verhältnis zu China oder die Frage, wie radikal man jetzt sozusagen auf eine eigene Souveränität, auch eine die jure Souveränität gehen sollte, entscheiden sich die beiden Parteien auch gar nicht so sehr. Also die demokratische progressive Partei sagt irgendwie ja auch nicht, wir müssen jetzt irgendwie morgen jetzt uns loseisen von China und jetzt einen eigenen Staat hier ausrufen, und sondern das ist, man ist ein bisschen China-kritischer sozusagen als die Kuomintang, aber eben auch mit Maß halten und mit Vorsicht.
Ja.
Und generell kann man sagen, dass die Kuomintang, also diese historische Staatspartei, die wird eher von älteren Leuten gewählt, wohingegen die DPP eher von jüngeren und urbaneren Milieus bevorzugt wird. Genau, und das, diese jüngeren Personengruppen, die sind eben auch was das Kulturelle betrifft, irgendwie sehr stark an die USA gebunden. Und das spiegelt sich eben auch dann bei dieser Partei wieder. Und dann gibt es tatsächlich noch eine dritte Partei, die jetzt sehr, sehr jung ist, das ist die Taiwans People Party, TPP, die so ein bisschen dazwischen ist, also obwohl diese beiden ersten Parteien ja auch nicht super weit auseinander sind, haben sie danach mal eine Partei dazwischen gequetscht, 2019 gegründet ist eher so ein bisschen auf, ich sag mal, innenpolitische Fragen, wie sie sich konzentrieren, also auf Wirtschaft und so weiter und soziale Themen, und dieses China-Taiwan-Ding wird eher so ein bisschen ausgeklammert, beziehungsweise man will irgendwie so ein bisschen so einen Mittelweg fahren, und diese Partei, die wird dann auch so von mittleren bis jüngeren Wählern auch gewählt. Tatsächlich ist es so, dass aufgrund dieses Systems sehr klare Wahrheiten, sehr klare Mehrheiten möglich sind. Ja. Was jetzt durch diese neue Partei so ein bisschen jetzt erschwert wurde, aber es gab wirklich eigentlich immer Regierungen von der einen oder anderen Partei, also keine Koalition. Die Regierungswechsel, das hast du ja auch angesprochen, sind normal. Also das ist wirklich, die Regierungen sich abwechseln, vielleicht einer mal zwei Perioden dann macht, und dann ist wieder der nächste dran. Die Politik ist generell da sehr stark präsidial geprägt. Das heißt, Präsident ist die starke Figur und die Partei sozusagen steht gar nicht so sehr im Vordergrund. Also es geht dann wirklich sehr um diese Person. Und dann, wie eben auch schon angesprochen, diese klassische Links-Rechts-Achse, wie in Europa oder wie in den USA meinetwegen, die gibt es da auch nicht. Also das ist einfach ein ganz anderes Koordinatensystem. Generell kann man vielleicht so als Merksatz sagen, also die sind Taiwan auch keine wirklich Ideologisierung stattfindet, wie es jetzt wirklich massiv in Europa und Deutschland der Fall ist. Kein Kulturkampf, sondern es geht da wirklich um zum einen Politik als Sicherheitsfrage, was den eigenen Staat betrifft. Es geht um das Thema Wirtschaft, es geht um das Thema Soziales, aber eben nicht moralisch aufgeladen wie in Deutschland. Es geht nicht um irgendwelche Werte, die dann so ein bisschen nebulös dann irgendwie angesprochen werden, sondern es ist eigentlich sehr, sehr pragmatisch, das Ganze. Und das spiegelt sich auch bei anderen Themen wieder, die wir vielleicht nachher nochmal streifen. Also aus deutscher Sicht finde ich das sehr erfrischend, wie sehr es um die Sache geht und wie wenig man sich irgendwie gegenseitig irgendwelche Labels zuschreibt und alles moralisiert. Das ist sehr angenehm.
Absolut, aber ich meine, das ist ja in Asien eigentlich in fast allen Regionen so, dass man einfach pragmatisch, technokratisch sich zusammensetzt und versucht, die besten Lösungen zu finden. Auch in Japan ist es so, und wir haben uns ja mit der Sonderausgabe Yuki Mishima auch mit Japan intensiver befasst. Also wer da mal reinschauen will, gibt es in unserem Shop. Aber was ich bei Japan immer sehr spannend fand, ist das Verhältnis zum Westen und zu den USA. Sehr zwiegespalten, aber auch sehr kritisch. Wie sieht es denn in Taiwan aus? Also wir haben jetzt die USA schon ein paar Mal angesprochen oder auch Europa. Wie denken denn die Taiwanesen über den Westen tatsächlich?
Wir müssen so ein bisschen trennen zwischen der USA und Europa.
Sind die USA eigentlich der Osten für Taiwan? Wie denken die da?
Gute Frage. Ich glaube, The West ist, glaube ich, ist, glaube ich, egal, wo man sitzt sozusagen, ist, glaube ich, der Westen, aber der Westen.
Ich denke auch,
ja. Gute Frage. Also die USA wird auf jeden Fall als Schutzmacht wahrgenommen. Es war jetzt auch vor ein paar Wochen in der Presse, dass die USA wirklich für, ich glaube, waren es Milliarden, also für sehr viel Geld Militärtechnik nach Taiwan verkauft hat. Und die USA hält sich auch so ein bisschen nebulös im Falle eines Angriffs von China, inwieweit man da auch militärisch dann einsteigen würde. Aber auf jeden Fall ist die USA als Schutzmacht, wird als Schutzmacht angesehen von den Taiwanesen. für die man ja, dankbar ist auf jeden Fall, aber man sich natürlich auch keine Illusionen macht über die, die Eigeninteressen, die die USA hat. Also man will sich jetzt auch nicht auf alle Zeit nur auf die USA ja, verlassen, aber trotzdem, Stand jetzt ist die USA unverzichtbar für Taiwans ja, Überleben, kann man vielleicht sagen, und das wissen die Menschen dort auch. Generell ist es so, dass die auch in Abgrenzung zu dem, was wir eben besprochen haben, wie die Politik dort funktioniert, so diese Polarisierung in den USA sehr kritisch gesehen wird. Also ja, dass dort natürlich auch die Politik sehr, sehr aufgeladen ist, sehr, sehr ja, emotional und eben auch ein Wechsel der US-Regierung auch ein Unsicherheitsfaktor ist. Also ja, kann man sich ja vorstellen, ne? Also wer weiß, wenn, also Trump ist natürlich jetzt ein besonders spezieller Fall, und wenn das, das nächste Mal die Demokraten wieder dran sind, wer weiß, wenn die ins Rennen schicken, da kann sich ja eine Menge ändern, was eben auch für Taiwan eine Rolle spielen kann. Und generell so diese Identitätspolitik, Kulturkämpfe, das ist eine Sache, die jetzt den Taiwanesen fremd ist aus ihrer eigenen Politik, und das, da empfinden sie Skepsis gegenüber der Politik, wie es in den USA läuft. Und generell kann man sagen, dass die ja, jüngeren Taiwanesen ja sehr stark westlich geprägt sind und auch eben pro USA. Und die Älteren eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen differenzierter sind. Und ja, Europa ist ja vor allen Dingen als Handelspartner wahrgenommen, aber als ja, als machtpolitisch relativ als irrelevant, glaube ich, gesehen.
Ja, aber ja, klar, also einen guten Ruf haben wir wahrscheinlich noch, aber ich denke mal, die Asiaten generell, die sich auch mit Europa befassen, die wissen ja auch, dass da nicht mehr so viel dahinter ist, wie man es irgendwie in den Lehrbüchern gelernt hat. Ja, sehr spannend mit der USA-Geschichte.
Aber es ist wirklich auch so, also mit Deutschland, also dass ja Deutschland einen guten Ruf hat, und auch gerade zum Beispiel der Inhaber der Fabrik, mit der ich dort arbeite, der ist auch schon ein bisschen älter, und der war, glaube ich, auch mal vor 30 Jahren mal in Deutschland und hat da noch ein ganz anderes Bild von unserem Land, als es leider die Realität jetzt irgendwie ist. Und aber auch ganz generell, also als Deutschland hat einen guten Ruf in Asien, und auch gerade was sozusagen so Industrie betrifft und Automobilwirtschaft und andere Dinge, also das ist ein Ruf, dem wir gar nicht mehr so gerecht werden teilweise, aber ja, das ist ein anderes Thema.
Ja, in sozialen Medien verfolge ich das regelmäßig, wenn irgendwie die Asiaten oder die Amerikaner denken, dass wir jetzt richtig auf den Tisch hauen, und dann guckt man sich mal hierzulande um und dann ist nicht mehr so viel zum Hauen da, aber anderes Thema. Wollen wir ein bisschen was zur Wirtschaft sagen von Taiwan? Also wie ausgeprägt, also wie kann man sich die Wirtschaft Taiwans vorstellen, auch insbesondere im Kontrast zum sozialistischen Festland China?
Genau, also die, ich habe hier ein paar Zahlen mal rausgeschrieben, also das Bruttoinlandsprodukt nominal 915 Milliarden US-Dollar. Das ist in der Weltrangliste sozusagen Platz 22, Deutschland ist auf 3,
ja,
und rangiert vor Argentinien, Irland und Schweden und Norwegen. Was interessanter ist natürlich, ist ein bisschen BIP pro Kopf, 34.060 Dollar. Damit ist Taiwan auf Platz 38, Deutschland auf 18.
Ja.
Aber es ist so, wenn man da die Kaufkraft einpreist, weil dort eben die Lebenserhaltungskosten auch relativ gering sind, das ist dann die sogenannte Kaufkraftparität, da gibt es ein pro Kopf Inlandsprodukt von 80.000 Dollar. Und damit ist Taiwan auf Platz 15 vor Deutschland. Deutschland ist auf 22.
Ja. Also die kaufkraftbereinigte PPP ist das Doppelte vom nominalen BIP pro Kopf.
Ja, es ist wirklich okay, extrem, die Zahlen.
Ich habe schon gehört, dass es sowas gibt.
Also ja, fand ich auch, als ich es rausgeschrieben habe, überraschend. Und wenn man da, dort sich bewegt in Taiwan, also merkt man aber auch, dass ja, angefangen von den Hotels, von Zugtickets, von Lebensmitteln, also es ist alles sehr, sehr günstig dort. Genau, also man kann festhalten, ja, starke Wirtschaft auf jeden Fall. Und wofür Taiwan ja auch sehr bekannt ist, auch in den Medien, ist ja die Chip-Produktion. Ja, genau. Und das ist ja auch ja, ein Faktor, warum Taiwan ja, geopolitisch sozusagen so ein Zankapfel ist oder eben auch überhaupt eine Relevanz hat. Weil da super moderne Chip-Fertigung gebaut wurde, entwickelt wurde. Und das ist, die haben da so ein Know-how gebildet in der hochkomplexen Fertigung, dass es eben auch nicht möglich ist, innerhalb von ein paar Jahren das zu kopieren, als zum Beispiel als USA. Und ich habe jetzt da keine Zahl gerade vorbereitet, aber es ist natürlich so, dass dass ein riesiger Anteil der weltweit gebauten Chips, die ja überall drin sind, von Autos bis in Computern, Handys, Rüstungstechnik natürlich, eben aus Taiwan kommen. Und zwar gibt es da die Firma TSMC, die eben als Auftragsfertigung seit den späten 80ern Mikrochips fertigt und eben wirklich auch für Nvidia, für Samsung, also für alle möglichen Unternehmen. Und die haben dann eine extreme Expertise eben aufgebaut. Und ich habe Kumpel, der eben auch aus dieser Branche kommt, und der hat gesagt, also die USA, klar, versuchen natürlich auch mittlerweile mit Hochdruck sich solche Fertigungsstraßen eben auch ins eigene Land zu bauen, aber da hat Taiwan so einen riesigen Vorsprung, also man spricht da wirklich von Jahrzehnten sozusagen. Mhm. Und deswegen ist natürlich auch die USA daran extrem interessiert, dass China nicht per Invasion sozusagen dann die Kontrolle über diese Chip-Industrie erlangt in Taiwan. Weil das ist wirklich, also ja, wer diese Chip-Industrie beherrscht, der, also das ist ein riesiger Faktor, so, ne?
Ich hab mal gelesen, vielleicht kannst du das bestätigen, dass dieser technische Vorsprung gar kein technischer Vorsprung im klassischen Sinne ist, sondern dass halt die Chip-Industrie sich so schnell weiterentwickelt, dass man halt gar nicht hinterherkommen kann.
Ja, ganz genau. Also das hat mein Kumpel eben auch gesagt, dass wenn jetzt die USA das versuchen würden zu kopieren oder zu sich zu holen, dann würde das Ganze schon irgendwie sich so weiterentwickeln, dass man da eben schon einen eigenen Stand hat sozusagen, und dann, dass sich da die taiwanesische Wirtschaft wirklich eine ganz, eine gute Position geschaffen hat. Und das hat angefangen tatsächlich so in den 80er Jahren, dass man gesagt hat, okay, wir entscheiden uns dafür, uns zu spezialisieren auf bestimmte Bereiche, auf hochkomplexe Nischen, die auch für die ganze Welt relevant sind. Und angefangen mit der Schule, mit dem Schulsystem, mit der Schulbildung, wo eben auch diese MINT-Fächer einen starken Fokus haben, versucht man wirklich sich zu spezialisieren. Und das ist eben in diese Chip-Industrie dann gemündet. Und damit ist Taiwan ja wirklich hochrelevant. Und das ist ja letztendlich neben ideologischen oder historischen Aspekten ja eben auch ein ganz wichtiger Faktor für China, die Kontrolle über Taiwan zu erlangen. Und das ist auch ein Grund, warum die USA so an dieser Insel sozusagen hängen. Und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass die Amerikaner wohl so halböffentlichen Quellen gesagt haben, also wenn die Festlandchinesen angreifen würden und Taiwan nicht wird verteidigen können, dass man dann wirklich so im Sinne der verbrannten Erde, dass die USA dann wirklich per Luftschläge diese ganzen Fabriken zerstören würde auf Taiwan, damit die Chinesen das nicht kriegen. Aber das kann natürlich auch einfach nur so eine Abschreckung sein, solche Geschichten, dass dann, das ist ja so Teil des Spiels einfach.
Ja, so sehr interessante Perspektiven, die die USA dann auf Taiwan haben. Aber wie denkt denn jetzt China über die momentane Situation? Also wenn man sich so ein bisschen mit China befasst, klar, es ist ein Planstaat. Klar, er hat irgendwie auch sozialistische Elemente, aber natürlich auch mittlerweile nationalkapitalistische Elemente, wie man es ja auch oft hört. Und sie denken ja oft in so extrem langen Planungsphasen. Wie stellt sich denn Festland-China die Zukunft Taiwans vor?
Ja, das ist die große Frage. Also es wird ja immer, China sieht ja Taiwan als einen Teil seines Landes, als abtrünnige Provinz. Und Chinas Präsident Xi Jinping hat ja auch mehrfach geäußert, dass die Wiedervereinigung mit Taiwan auch Teil seines historischen Vermächtnisses sein soll. Also das ist irgendwie sein politisches Lebensziel. Und das Ziel ist also klar, aber der Weg halt nicht. Und es gibt ja immer wieder so Provokationen des Militärs von China. Es gab ja jetzt auch zum Jahreswechsel ein richtig großes Manöver, wo wirklich Taiwan komplett umrundet wurde von der chinesischen Marine. Mhm. Und das sogar so war, dass dann für ein paar Tage lang wirklich auch die meisten Flüge von und nach Taiwan gestrichen werden mussten. Und also die militärische Gewalt, die, ja, bleibt immer so ein bisschen so als ein Mittel irgendwo im Hintergrund. Ja, schwer zu sagen, was da passiert. Also sicherlich will natürlich auch China wegen Taiwan keinen dritten Weltkrieg lostreten und beobachtet sicherlich jetzt auch ganz gespannt, wie jetzt zum Beispiel Russland, Ukraine, wie da die Welt reagiert. Das wird sich zeigen, wie weit China da versucht, das umzusetzen.
Ich meine, das Spannende oder das Furchtbare bei Geopolitik ist ja immer, es ist eigentlich sehr spannend, aber es ist so viel Spekulation, dass man sich eigentlich nicht so wirklich dazu äußern sollte. Ich versuch's trotzdem, also ich hau mal ein paar Thesen raus. Denkst du denn, dass, wenn es zum Dritten Weltkrieg kommt, dass es sich an Taiwan entzweien würde?
Boah, also, naja, wenn man jetzt irgendwie sich zumindest irgendwie so weltweit zwei, drei mögliche Ursprünge raussucht, dann wäre sicherlich Taiwan, China einer davon. Ja. Super schwer, eine Prognose zu bilden.
Aber ich meine, der Konfliktherd Russland-Westen ist ja eigentlich jetzt nicht mehr der heiße Zünder. Also ich meine, da ist jetzt Krieg und ist jetzt in dem Sinne nicht eskaliert, dass da die Supermächte aufeinander Atombomben schmeißen. Das wird dann wahrscheinlich eher woanders passieren, was ja auch möglicherweise ein Grund ist, dass die USA halt nicht all in die Ukraine unterstützen, sondern sich da eher ein bisschen bedeckt halten.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist es ja ein Konfliktherd, wo es wirklich um extreme wirtschaftliche Interessen geht. Und es ist ein Konfliktherd, wo mit China und den USA wirklich auch zwei Supermächte oder eigentlich die beiden Supermächte schlechthin beteiligt sind. Also insofern, ja, hat absolut Potenzial für eine Eskalation. Und es ist auch so, dass man in Taiwan, und da durch die Stadt geht, zum Beispiel in Taipei, auch überall Schilder hat, wie man zum nächsten Luftschutzbunker kommt. Also das ist schon auch eine Bedrohung, die Menschen dort wahrnehmen, an die man sich vielleicht ein Stück weit auch gewöhnt hat, vielleicht mit der Zeit. Aber es bleibt irgendwie ein ungutes Gefühl und man ist eben auch vorbereitet, Stichwort Luftschutzbunker. Und es ist so ein bisschen bedrückend, weil also die Städte sind wirklich ganz bunt pulsierend, lebensfroh, und dann sieht man sozusagen dann solche Schilder und hat dann im Kopf, was dann noch passieren könnte. Also das ist schon so ein Gegensatz auf jeden Fall.
Weißt du vielleicht, wie nimmt die Bevölkerung das wahr? Ist das für die wirklich eine latente Bedrohung oder ist das so wie bei uns im Kalten Krieg, so ja gut, vielleicht, aber naja, irgendwann, ne?
Also es ist, glaube ich, mehr als bei uns damals im Kalten Krieg. Es ist sicherlich so, dass die Menschen natürlich ja ihr Leben leben und erstmal ihre eigenen Sorgen, Nöte und Themen haben. Aber es ist schon, glaube ich, es ist zum Beispiel auch so, dass China da auch mit Kriegsschiffen vorbeifährt, die man wirklich sehen kann, auch von der Küste aus. Ich glaube, die haben sich ganz gut eingerichtet, die Taiwanesen, aber es ist schon eine Bedrohung.
Ja, eine der ausschlaggebenden Themen, warum ich auch so viel Lust auf diesen Podcast hatte oder warum wir auch die Idee ursprünglich hatten, für die Ausgabe 48 der Grauzone KI, haben wir eine neue Rubrik eingeführt auf der letzten Doppelseite, Deutscher Sonderweg. Und kann ich jedem nur empfehlen, also schaut mal rein.
Ich habe sie gerade vor mir.
Ja, sehr gut.
Ich hab sie gerade vor mir.
Bist du Abonnent auch? Sind Sie Abonnent?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, schön. Ja, und da ist dieses neue Dossier und da bin ich auch federführend verantwortlich, weil mich immer das mein Leben lang schon interessiert hat, ob wir eigentlich normal im Kopf sind, um es mal ganz blöd zu formulieren, oder ob es auch andere Länder gibt, die solche seltsamen Sachen machen wie die Deutschen. Und da ging es eben um den Atomausstieg. Also ist der Atomausstieg in Deutschland ein deutscher Sonderweg oder nicht? Und im Großen und Ganzen ja, man muss aber auch differenzieren und da muss ich mich dann jetzt auch selbst entschuldigen, denn ich habe Taiwan nicht mit reingenommen in die Aufzählung, denn zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses war es für einen westlichen Beobachter absolut unklar, wie Taiwan sich entscheiden wird. Denn Kernenergie, ja, nein, ist in Taiwan sehr umstritten. Das fand ich halt erstmal schon sehr interessant, weil, wie du ja sagst, die Asiaten sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie irgendwelche ideologischen Fantastereien machen, sondern eher Pragmatiker. Und trotzdem steht die Kernenergie da auf der Kippe. Aber erzählen Sie mal kurz, wie kann man sich das vorstellen, was ist da abgelaufen?
Ja, sehr gerne. Ich merke gerade, wir wechseln gerade vom Du zu Sie hin und
Ja.
her. Aber das hatten wir vorher schon vermutet, dass es so kommen kann. Wir hatten uns nicht erst du gerade, ja, eigentlich heute erst angebohrt und deswegen ist es mal ein bisschen im Wechsel. Aber es soll den Zuhörer nicht stören. Ja, grundsätzlich ist es so, dass seit den 70ern in Taiwan mehrere Kernkraftwerke gebaut wurden. Und dass ja, man auch sich darauf verlassen hat, um eine stabile Grundlast zu haben und eben auch, um auf Importe oder also von Importen weniger abhängig zu sein. Und so Maximum hat die Kernenergie in Taiwan 20% des Stromverbrauchs abgedeckt.
Ja.
Hatten auch dann moderne Anlagen mit hohen Sicherheitsstandards und ja, wurde pragmatisch akzeptiert als effiziente Energieform. Und es gab halt da nicht so diese ja, Atomkraft-Nein-Danke-Bewegung wie in Deutschland vielleicht. Also es war einfach sehr pragmatisch, wurde das gesehen. Und dann gab es ja 2000, war das 11, glaube ich, ne, Fukushima
Ja.
In Japan und mit diesem ja, bekannten Unfall, der eben auch mit den geologischen Gegebenheiten dort zusammenhängt, Erdbeben, Tsunami und so weiter. Und da hatte eben auch in Taiwan die Skepsis der Gesellschaft zugenommen, weil man eben auch sagen muss, es gibt in Taiwan regelmäßig Erdbeben, auch Tsunamis. Also das ist dann doch sehr vergleichbar zu Japan, was eben Deutschland ja nicht der Fall ist, obwohl da, damals, das war bei uns ja auch der Wendepunkt. Und die DPP-Regierung hat 2016, also wir hatten ja gesagt, dass die DPP ist ja eher atomkraftkritisch, wenn aber auch nicht so ideologisch wie vielleicht in Deutschland, hat 2016 beschlossen, dass man nuklearfrei werden möchte. Gab es da mehrere Referenden. Das letzte Referendum ist tatsächlich sogar 2025, was ja für den Ausstieg aus dem Ausstieg sozusagen sich ausgesprochen hat, aber da fehlten, glaube ich, irgendwie so 8000 Stimmen für das Quorum. Also ganz knapp. Und es also ist auf jeden Fall, ist es umstritten in Taiwan, aber es wird irgendwie ja wesentlich pragmatischer gesehen als in Deutschland und weniger so ideologisiert oder weniger so als das Böse schlechthin. Und was man als Unterschied zu Deutschland ja, sagen muss, also zum einen, wie gesagt, die Debatte ist wesentlich weniger moralisch aufgeladen. Der Unterschied ist der, dass man in Deutschland mit dem Atomausstieg im Prinzip eine ja, Politik der verbrannten Erde gemacht hat. Man hat wirklich die Kernkraftwerke so vom Netz genommen, dass es extrem lange dauern würde, die wieder zu reaktivieren. Ich glaube, da hat ja auch dann der Maximilian Kneller, glaube ich, dazu auch mal was
Ja,
erzählt,
genau.
dass man eben ganz bewusst sozusagen auch da nicht nur Kühltürme gesprengt hat, sondern auch Leitungen zerstört hat und im Prinzip ja, eine Politik der verbrannten Erde gefahren ist. Das heißt, selbst wenn jetzt beim nächsten Mal es eine andere Regierung geben würde, sagen wir mal AfD oder irgendwas anderes, man könnte nicht eben einfach das Ganze wieder irgendwie hochfahren. Und das hat man eben in Taiwan anders gemacht. Und zwar, da ist das der Fachbegriff dafür wohl Kaltreserve, Cold Standby. Oder man hat die Kraftwerke gemothballt, also eingemottet.
Okay.
Das bedeutet, ich bin jetzt kein Techniker, aber es wurde eben nicht zerstört. Und das Ganze kann wohl mit einer Frist von etwa anderthalb Jahren wieder hochgefahren werden.
Ah ja.
Wohingegen in Deutschland gibt es auch verschiedene Ansichten und Studien, aber würde das wohl mindestens 5 bis 10 Jahre dauern, bis man wieder irgendwie Atomkraft
Ja, und die
betreiben
Kosten vor
könnte.
allem enorm, ne?
Ja, riesige Kosten. Man hat in Deutschland hat man ja auch wirklich auch parallel dazu eben auch die Lehrstühle abgeschafft an den Universitäten. Das heißt, wir waren ja früher auch in dem Bereich Wissenschaft dann ganz, ganz gut vorne. Und wenn wir dann irgendwie einmal wieder anfangen würden mit Atomkraft, dann müsste man sich wahrscheinlich irgendwelche französischen Ingenieure da teuer abwerben. Also, dass man wirklich alles sozusagen in Deutschland ja, verbrannt. Und das hat man in Taiwan eben ganz bewusst nicht gemacht, weil man sagt, okay, also wichtig ist ja unsere Wirtschaft, unsere Chipindustrie. Und wenn es wirklich mal einen Zustand gibt, wo wir vielleicht irgendwie die Energie nicht mehr so importieren können oder so, oder dann brauchen wir auf jeden Fall als strategische Reserve eben unsere Atomkraftwerke und die müssen wir auch wieder schnell hochfahren können. Und das ist im Prinzip einfach so dieser Pragmatismus versus dieses moralische, der Unterschied zwischen den Atomausstiegen von Deutschland und Taiwan.
Es ist ja wahrscheinlich, also nicht nur, dass die Chipindustrie jetzt auch durch KI boomt, also eine extreme Nachfrage nach Strom einfach da ist. Ich meine, es ist ja leicht denkbar, dass China jetzt in einem sich aufheizenden Konflikt mal einfach eine Seewegblockade macht und dann steht Taiwan halt dann doof da, weil ich meine, Kohle und Gas werden sie wahrscheinlich importieren. Ich weiß jetzt nicht von wo, von Japan oder von China. Aber das ist ja einfach extrem gefährlich dann, wenn man sagt, wir verhindern jetzt unsere unabhängige Energieerzeugung.
Absolut. Also das ist, und da hat man in Deutschland ja auch, als es dann mit dem Ukraine-Russland-Krieg losging, obwohl man ja auch auf das russische Gas verzichtet hat, der ja ganz bewusst auch die letzten drei Kraftwerke dennoch abschalten wollen und eben aus, ja, ideologischen Gründen, und das sieht man eben in Taiwan so ein bisschen pragmatischer alles. Ja.
Wir haben Taiwan jetzt oft und lange gelobt, aber ein Aspekt, der mir auch immer wieder begegnet ist zum Thema Taiwan, den gibt es sehr wohl, wo Taiwan deutlich schlechter abschneidet als Deutschland und deutlich schlechter als die meisten Teile der Welt, und das ist die Fertilitätsrate. Sie liegt um 1 oder unter 1 sogar schon mittlerweile.
Genau, also es ist so, dass einige extreme Quellen 0,74, ich glaube, das hattest du auch mal ins Spiel gebracht, oder sie, und es ist so, die offiziellen Zahlen aktuell gehen von 0,87 aus, ja. Also Kinder pro gebärfähige
also
Frau.
Also unvorstellbar, die offizielle Zahl, die man ja immer so sagt, ist ja 2,1 Kinder pro Frau braucht man zur Bestandserhaltung. Genau. Wobei ich bin da irgendwie kein Freund von dieser Zahl, aber das wird jetzt auch zu weit führen. Aber es ist weit, weit davon entfernt, irgendwie die Bevölkerung Taiwans zu erhalten. Wir bleiben jetzt beim Du einfach. Könntest du die ausschlaggebenden Gründe dafür kurz anreißen? Gibt es überhaupt sowas wie den Grund dafür? Also warum schafft Taiwan das nicht?
Man kann ein paar Gründe nennen auf jeden Fall. Also erstmal zur Orientierung, Deutschland, wo man ja aus rechter, libertärer oder auch aus objektiver Sicht ja auch sagen muss, dass Deutschland ja auch zu wenig Kinder hat. Also wir liegen bei 1,3 bis 1,4 Kinder pro gebärfähige Frau. Ja. Und eben, wenn man mal Migration ausklammert, braucht man eben 2,1, um sozusagen die Bevölkerung zu erhalten numerisch. Das sind so die Zahlen. Und das heißt, Taiwan hat wirklich fast die Hälfte von Deutschland, also 0,74, wenn man jetzt Extremzahl nehmen würde, versus 1,44, also schon deutlich, deutlich geringer. Und wenn man mal guckt, also wie sich das entwickelt hat, die Zahl, also die Zahl war so bis in die 90er knapp unter 2 in Taiwan, und ab 2000 ist sie dann runtergerauscht. Zum Beispiel 2005 war 1,12, 2010 war 0,9 und jetzt eben bei 0,87. Und das hat verschiedene Gründe. Ein Grund zum Beispiel ist der, dass es gesellschaftlich in Taiwan erst akzeptiert wird, zu heiraten, wenn man eine eigene Immobilie besitzt. Mhm. Ganz, ganz verrückt. Das heißt, wenn ich jetzt als Kerl irgendwie ankomme, irgendwie als taiwanesischer Mann eine taiwanesische Frau heiraten möchte, dann würden ihre Eltern sagen, was, der hat keine Wohnung, der hat kein Haus, das geht nicht, so als Beispiel. Und das Thema ist, das Grundeigentum in Taiwan.
Das ist schlecht in Taiwan.
Grundeigentum in Taiwan ist extrem teuer. Also es liegt natürlich auch daran, dass die Städte halt total dicht bebaut sind, es wenig Platz gibt. Ich hatte mir da mal so ein paar Immobilien, also jetzt nicht, weil ich die kaufen möchte, aber als ich vor so einem Makler stand, als ich mal auf jemanden gewartet habe dort, mir mal diese Preise angeschaut, und das ist wirklich so das Doppelte mindestens wie von der westdeutschen Großstadt. Also wirklich, wirklich teuer, zumal man auch einpreisen muss, sozusagen, dass dann die das ist normalerweise die Kosten dort ja geringer sind in Taiwan, und rein nominell die auch nicht so viel verdienen pro Kopf. Also es ist wirklich extrem teuer. Das heißt, halten wir fest, ohne eigene Bude keine Hochzeit, und ohne Hochzeit kein Kind. Also es ist, wird als sehr verpönt angesehen, wenn man halt außerhalb von der Ehe ein Kind zeugt. Und deswegen führt es halt dazu, dass taiwanesischen Menschen, ich glaube, man sagt offiziell, glaube ich, meine die taiwanischen Menschen, also taiwanesisch ist, glaube ich, ein bisschen oldschool. Aber ich bleibe jetzt mal dabei.
Das ist mehr richtig.
Ja, genau. Die Taiwanesen, die heiraten halt sehr spät und fangen dann deswegen auch sehr spät mit Kindern an oder halt auch gar nicht. Das ist ein Thema, ist wirklich halt dieses, dass man irgendwie eine eigene Bude braucht, bevor man heiratet. Generell sind die Wohnungen und Häuser in Taiwan halt super klein. Dann nächster Grund ist, in Taiwan wird sehr hart und sehr viel gearbeitet. Und deswegen ist, ja, und es gibt eben auch kein, nicht wirklich Unterstützung vom Staat. Also es ist keine Elternzeit in dem Sinne oder nicht wirklich Geld vom Staat, wenn ein Kind da ist. Das heißt, Familie ist zwar hoch anerkannt, aber ist halt Privatsache. So wird das halt gesehen vom Staat dort. Und ja, Taiwanesen arbeiten viel. Das macht es natürlich auch nicht leichter, ein Kind in ein ins Leben zu integrieren. Die taiwanesischen Frauen, die arbeiten halt auch, machen auch Karriere. Und da ist natürlich ein Kind ja auch eine Karrierebremse einfach. Und ja, wie gesagt, es gibt auch vom Staat relativ wenig irgendwie an Unterstützung, an Steuervorteilen etc. Dann ist es sicherlich so, wenn man mal anguckt in Deutschland, wir haben jetzt genannt diese Zahl 1,3, 1,4, dass da ja natürlich auch ja, Migranten reingerechnet werden, die eben auch ja, mehr Kinder bekommen als ein autochthoner Deutscher. Und es gibt eben in Taiwan praktisch keine Migration von außerhalb. Das ist auch nochmal ein Faktor im Vergleich zu Deutschland. Und dann ist vielleicht nochmal abschließend ein auch ein wichtiger so soziokultureller Grund, dass Taiwanesen möchten ihre Kinder, wenn sie Kinder haben, die wirklich perfekt ins Leben bringen. Also beste Schule, beste Ausbildung, die müssen 3 Musikinstrumente lernen. Also das ist wirklich ein harter Wettbewerb. Und wenn man das Gefühl hat, dass man aus zeitlichen oder aus finanziellen Gründen das nicht kann, weil man sich eben nicht die beste Privatschule leisten kann, entscheiden sich eben einige Taiwanesen dann eben gar kein Kind ja, in die Welt zu setzen sozusagen, wenn man es nicht perfekt machen kann.
Wo glaubst du, kommt das her? Ist das vielleicht ein religiöses Ding vom Buddhismus oder ist das diese High-Kapitalism-Denke?
Ich glaube, es kommt eher aus dem Japan, also aus dieser japanischen ja, Kultur, das hört man ja auch sowas, und eben aus diesem hochperformanten ja, Lebensstil, der sozusagen da propagiert wird. Und ich habe noch einen kleinen Bereich, vielleicht kommen wir dazu, vielleicht nicht. Da geht es um das Thema Elitenförderung und Bildung. Und vielleicht kann man es mit 2 Sätzen zusammenfassen, dass wirklich Bildung in Taiwan jetzt nicht, also es ist wirklich, ist Leistung, und zwar wirklich ab im Prinzip schon im Kindergarten oder der Grundschule. Da wird richtig Gas gegeben und es wird dann irgendwie wenig Rücksicht genommen auf irgendwie, ja, die langsamsten, die schwächsten, sondern es ist wirklich ein hohes Niveau. Und man legt eigentlich da schon den Grundstein für seine Karriere. Und die Taiwanesen arbeiten wirklich auch sehr, sehr hart, auch am Wochenende. Und so dieses Thema wie 3-Tage-Woche oder Work-Life-Balance, das kennen die halt nicht. Also da wird richtig geklotzt. Und das ist ja vergleichbar auch mit Japan. Und das ist, glaube ich, eher weniger aus dem Buddhistischen kommt das raus, sondern eher aus dieser Industrialisierung seit der 80er, aber eben auch diesen japanischen Wurzeln, die es dann eben auch früher schon gab. Und dann habe ich auch nochmal mit das Thema mit der geringen Fertilität gesprochen mit meiner Ansprechpartnerin von der Fabrik dort. Und sie hat gesagt, ja, ein weiterer Grund, fand ich ein bisschen witzig, ist, dass mittlerweile die jungen Menschen so Smartphone-Zombies sind, also so sehr in ihrer virtuellen Welt leben, dass im Prinzip auch es dir immer schwerer fällt, im echten Leben auch eine romantische Beziehung irgendwie aufzubauen überhaupt. Und dass sie total, also was so die Beziehung zu echten Menschen betrifft, das ein bisschen da verkümmern. Und dann, was ich auch ganz spannend finde, hat sie gesagt, das wörtlich a rise of female empowerment.
Also das ist also das Problem haben sie da auch schon. Ja.
Das fängt wohl so ein bisschen an, also dieses ganze Woke-Thema, das haben sie zwar in dem Sinne nicht, aber so eine Art Female Empowerment-Sache beginnt da jetzt wohl auch. Und das ist ein Motto, ja, dann würde man als Frau ja irgendwie sich Karrierechancen verbauen, und das ist wohl zunehmend auch ein Thema. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, sondern das hat mir die meine Ansprechpartnerin dort genannt. Und dann habe ich gefragt, was hat die Regierung, die Politik da irgendwas Gegenmaßnahmen adressiert? Und hat sie gesagt, ja, auf jeden Fall. Also es gibt wohl so ein paar finanzielle Anreize, aber das greift wohl nicht. Und es ist wohl so, dass die sozialen Faktoren wohl eben wichtiger sind als die finanziellen. Und ja, ist auch wirklich ein Thema. Also was ganz kurios ist, man sieht dort irgendwie, wenn man in Taiwan ist, super viele so Scooter, also Roller, da rumfahren, viel mehr als Autos. Und auf ganz vielen sind so Hunde drauf, die teilweise auch so Jacken und sowas anhaben, so ganz verrückt. Und das habe ich dann auch mal kommentiert, als ich dann mit ihr dort war. Und dann sagte sie, ja, dass viele junge Taiwanesen holen sich da lieber einen Hund als ein Kind, aber behandeln den dann auch so wie ein Kind, also den Hund.
Ja.
Und dann ist es auch wirklich so, dass die Fabrik, die dort mit der ich dort arbeite, der Inhaber, der ist mittlerweile auch schon Mitte 60 und hat eben auch kein Kind und das ist also auch ein Nachfolgeproblem dann. Mhm. Das heißt, aktuell kann man sagen, dass die taiwanesische Wirtschaft sehr, sehr gut funktioniert, aber das natürlich ja doch stark entwertet wird, wenn man eben keine Perspektive hat und da schlägt die Demografie halt richtig zu und das ist sicherlich auch ein Thema, was nochmal Vergleich der beiden Länder, Deutschland versus Taiwan, nochmal, ja, also wo Taiwan schlechter aussieht als bei uns.
Ja, also Thema Fertilität oder Demografie ist in meinen Augen sowieso eines der spannendsten Themen überhaupt, weil es da halt auch so viele Faktoren gibt, die da irgendwie reinwirken. Und ich würde sagen, dass ich mich auch jetzt schon so einige Jahre eigentlich damit immer wieder befasse. Auch ja die Frage, ob man als Staat sowas überhaupt steuern oder beeinflussen kann. Da war ja die fette schwarze Pille war ja in Ungarn bei Viktor Orban, der ja als eine der, würde ich sagen, pronatalistischsten Länder in Europa wirklich massive Steuervergünstigungen und Förderungen und Vorteile für Familien und Frauen dann eingeführt hat und konnte es aber dann nur schaffen, die Geburtenrate so ein ganz, ganz bisschen zu erhöhen. Und dann kam Corona und dann ist sie direkt wieder pups ins Tal runtergefallen.
Ach, das wusste ich ja, okay.
Also es wird halt in konservativen Kreisen hierzulande immer noch als positives Beispiel herangezogen, dass Orban das halt gut gesteuert hat. Aber in Tutti ist das immer noch bei, weiß nicht, 1,5, 1,6 oder so. Also es gab nur einen marginalen Anstieg.
Ja, okay.
Und durch diesen, also jetzt nicht durch die Impfung oder die Krankheit, sondern wirklich durch diesen exogenen Schock, der irgendwie auch was mit Leuten gemacht hat, wo die Welt kurz stehen geblieben ist bei Corona, hat das wieder dafür gesorgt, dass das nach unten gefallen ist. Und was ich halt auch immer spannend finde, weil die sozialistischen Rechten und die kapitalistischen Rechten, die behaken sich ja immer so ein bisschen. Und man sieht dann halt, ja, die superkapitalistischen Länder kriegen keine Kinder. Und die anderen sagen, ja, die sozialistischen Länder kriegen auch keine Kinder. Da ist schon ein bisschen was dran, weil die beiden Länder vereint ja, dass man für seine Altersvorsorge keine Kinder braucht. Also im Kapitalismus ist es halt das gut gefüllte Aktiendepot und im Sozialismus ist es halt dann das sozialistische Rentensystem quasi. Und da ähneln sich die Systeme ja beide ein bisschen. Religion ist noch ein Riesending, Familienmentalität. Und was mein Lieblingspunkt tatsächlich ist, deswegen bin ich jetzt sehr glücklich, dass du das so angesprochen hast, ist Platz. Und wenn man halt selbst Kinder und Familie hat, also Platz ist einfach unvorstellbar wichtig. Und je vollgestopft ein Land ist, desto weniger hat man halt überhaupt Platz für Kinder. Und ich glaube, dass aber auch unterbewusst, gerade bei Frauen, so eine überfüllte Stadt halt den kompletten Familien-Kinder-Upturn irgendwie bildet.
Ich habe dazu nochmal eine Anekdote und zwar bei dem Ranking der Fertilitätsrate ist ganz hinten, also auf letzten Platz ist Südkorea mit 0,7.
Ja.
Und ich habe einen Kumpel aus Südkorea, also der wirklich auch da lebt und der mich mal besucht hat. Und das war schon lange her in meiner ersten eigenen Wohnung Mietwohnung. Und die hatte 55 Quadratmeter, also ist ja schon nicht schlecht für eine Person, aber ist auch nichts super Besonderes. Und der kam da rein und dachte, boah, was hast du denn für einen Job? Ey, du musst irre reich sein, was du hier für einen Platz hast. Und dann hat er mir auch nochmal erzählt, wie das da bei denen aussieht. Und das passt ja auch dann zu dem Punkt irgendwie, dass Platz oder auch generell Quadratmeter pro Person dann auch einen Impact hat
genau,
auf die Fertilität.
Ja, also hier sieht man es ja allein innerhalb von Deutschland, ist die Geburtenrate in Städten ist halt eklatant niedriger als auf dem Land. Jetzt hat man natürlich wieder viele Co-Founders, dann kann man dann immer drüber streiten. Auf dem Land sind die Leute zum Beispiel gläubiger, auf dem Land gibt es größere Familien. Das sind wieder Faktoren, die das so ein bisschen überlagern. Aber ich glaube wirklich Platz und Fläche, das ist unvorstellbar viel. Und wenn das halt einer der ausschlaggebende oder der ausschlaggebende Faktor ist, dann heißt es halt im Umkehrschluss, du kannst als Regierung da so viele Steuersozialgeschenke machen, wie du willst. Die Leute werden halt trotzdem keine Kinder bekommen.
Also das ist einfach ganz spannend, weil eben jetzt ganz aktuell die Regierung Taiwan eben auch diese finanziellen Anreize jetzt irgendwie doch schafft, aber das eben wenig ausmacht.
Ja.
Und das Platz natürlich ein Thema, aber eben auch so diese soziokulturellen Faktoren nach dem Motto, ne, du kannst irgendwie erst heiraten, wenn du irgendwie eine eigene Wohnung hast und so weiter. Und das kriegt man ja nicht von heute auf morgen irgendwie weg, ne, wenn es so in den Köpfen drin steckt.
Lass uns zum Abschluss des Podcasts noch ein paar Dinge vorstellen oder du stellst sie vor. Denn du hattest die Idee, einfach in ein paar Aspekten Deutschland und Taiwan so ein bisschen gegenüberzustellen. Was kann man vergleichen? Was ist komplett anders? Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr wissenswert noch.
Ja, sehr gerne. Also ja, ich fange mal an mit dem Vergleich, was in Taiwan, zumindest aus, ja, wie auch immer, rechter, libertärer Sicht besser läuft als in Deutschland. Also vielleicht so als Fazit auch zu dem, was wir bisher gesagt haben, also weniger Ideologie, mehr Pragmatismus. Das ist eine Sache, die ja ich mir auch wirklich für Deutschland mehr wünschen würde vielleicht. Dann ist es so, dass die Bildung, also sowohl an Schulen, sehr unpolitisch, sehr unideologisch ist. Da geht es wirklich einfach um Wissensvermittlung, Wissen, was den Kindern helfen soll. Und eben auch die Freiheit der Wissenschaft später an der Uni. Also, dass man wirklich, dass man da wirklich auch, ich sag mal, Themen, die hier sehr verpönt sind, wenn man die wissenschaftlich fundiert belegen kann, eben diskutieren darf und es eben sozusagen weniger ja, No-Gos gibt. Das ist da auf jeden Fall so. Und dann gibt es in Taiwan ganz stark das Leistungsprinzip, also ja, Leistungsethos statt Anspruchsdenken. Was ja in Deutschland auch, was ja uns ja auch eigentlich groß gemacht hat sozusagen, und das, was ja bei den letzten Jahrzehnten immer sich weiter zurückentwickelt hat aus verschiedenen Gründen. Und also die haben da wirklich richtig Bock und arbeiten hart. Und ja, das ist, glaube ich, aus wie auch immer rechter, libertärer Sicht auch ein Plus für Taiwan. Dann eben auch ein Thema, was ja auch aus der politischen Blase sehr oft beleuchtet wird, das Thema Kriminalität. Das ist in Taiwan super gering. Also Taipeh oder auch Kaohsiung, das sind ja Millionenmetropolen, da gibt es praktisch keine Tötungsdelikte und auch su super wenig Gewaltdelikte und von Sexualdelikten mal ganz zu schweigen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn du so eine große Stadt hast, dass da wirklich fast nichts passiert. Und die Zahlen, die sind wirklich auch echt. Ist auch ein sehr transparentes Land. Und ja, vor allen Dingen Gewaltverbrechen und Sexualdelikte kommen da praktisch nicht vor. Und es gibt auch Umfragen sozusagen, also die Frage war, glaube ich, so, wie groß ist Ihre persönliche Angst davor, angegriffen zu werden, zum Beispiel nachts auf der Straße oder so. Es war auch eine Umfrage, die, glaube ich, auch weltweit gemacht wurde. Und da ist Taiwan wirklich auch ganz, ganz hinten. Also da hat irgendwie fast keine Angst irgendwie. Dann gibt es, ich habe zum Beispiel einen Deutschen getroffen am Fahrstuhl, der ja schon länger in Taiwan lebt, der sagte, man kann wirklich seinen Laptop irgendwie im Straßencafé lassen, dann irgendwie wegfahren und eine Stunde wiederkommen und dann wird auch genau da liegen. Und das ist ja hier undenkbar in Deutschland. Und dann habe ich mich auch gefragt,
Mittlerweile, ja.
ja, mittlerweile, woran liegt denn das? Und ich hab dabei Gedanken gemacht, aber auch dann dort meine Geschäftspartner gefragt und die schieben das so ein bisschen auf die Religion, auf den Buddhismus. Ja, vielleicht zum Teil. Und dann ist es aber sicherlich so, dass ja, jetzt auch ein heißes Eisen, das ich hier nochmal anfasse zum Ende, aber dass die taiwanesische Bevölkerung super homogen
Ja.
ist. Also sind 98% Han-Chinesen. Und deswegen gibt es natürlich eine starke gesellschaftliche Kohäsion. Also, ja, ich will das eine böse Wort nicht benutzen, aber man hat wirklich einen Zusammenhalt und es gibt auch weniger, also es gibt jetzt auch nicht super viele arme und reiche Menschen, sondern es ist auch von der wirtschaftlichen Lage her homogener als in Deutschland. Es gibt eine sehr gute soziale Integration, es gibt also weniger starke Armut wirklich. Das ist sicherlich ein Faktor dafür, dass man einfach eine stärkere Gemeinschaft irgendwie ist. Und dann ja, ist zum einen, aber das glaube ich jetzt nicht so relevant als Faktor, ist die Polizei wohl sehr, sehr effektiv und auch sehr, sehr angesehen. Und dann ein weiteres ganz heißes Eisen, Stichwort Genetik. Also
Ja.
ich habe mal irgendwie gehört, es gab eine Studie aus den USA, da wurde untersucht, inwieweit irgendwie die Neigung zur Gewalt oder zur Aggressivität auch genetische Faktoren hat. Und da wurden so ein paar genetische Ausprägungen ja, festgestellt. Und ich meine mich zu erinnern, dass auch ein Fazit war, dass in Ostasien die Menschen diese Ausprägung eben seltener haben, also vielleicht zum Beispiel zu Europa. Dass sozusagen auch von der Genetik her die Ostasiaten weniger zu Gewalt neigen. Ja,
Ich weiß jetzt nicht, um welchen, also ob es jetzt, ist es ein explizites Gen oder ist es halt einfach niedriges Testosteron infolge von der Genetik, weil das ist ja auch immer so ein sehr starker Proxy, dass je weniger Testosteron Männer haben, desto weniger Gewalt begehen sie, ja.
auf jeden Fall. Ich glaube, es ist sogar beides tatsächlich, aber ich will mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber das ist wohl ganz generell so, dass so hart Gewaltkriminalität in Ostasien generell so ein bisschen geringer ist.
Ja.
Dann, ja, was mir auch dann aufgefallen ist, als ich dort war, also die öffentlichen Plätze sind super sauber und ordentlich. Also man kann wirklich an den Bahnhöfen vom Boden essen. Also wirklich, es würde ich wirklich sogar fast machen. Die Züge sind super zuverlässig und günstig und kommen wirklich auf den Punkt. Auch Bahnhöfe oder Hauptbahnhöfe und Bahnhofsviertel sind irgendwie auch nicht irgendwie assi oder so. Ich habe auch tatsächlich, ein bisschen saloppe Formulierung, aber da auch irgendwie keinen, ja, assi gesehen irgendwie. Das sind alles, sind vernünftige Leute, die man da so sieht und also, ja, alles ordentlich. Das ist eine Sache, die man einfach auch beobachten kann. Und dann nochmal so abschließend insgesamt, also der taiwanesische Staat ist auch relativ schlank und funktional. Also es ist weniger Bürokratie als in Deutschland. Es ist weniger Umverteilungsstaat, sondern es ist eher ein Staat, der eine freiheitliche Wirtschaft irgendwie unterstützt. Das heißt, ja, die Unternehmergeist, wirtschaftliche Freiheit, das ist da viel mehr gegeben als bei uns. Der Staat ist da eher so ein, ja, so ein Allmöglicher und weniger so ein ideologischer Erzieher als bei uns in Deutschland. Und dann gibt es wirklich so eine relativ nüchterne nationale Identität. Es gibt keine Schuldkomplexe, keine Moral, die man vor sich her trägt. Also wie gesagt, der Pragmatismus. Und es gibt eben eine stärkere gesellschaftliche Kohäsion, stärkere Solidargemeinschaft als bei uns in Deutschland, ja, gesellschaftlich. Und das führt eben auch unter anderem zu einer geringeren Kriminalität. Und
Ich hab die Wirtschaftszahlen gerade kurz rausgesucht, die Staatsquotezahl, also Staatsquote, für die, die es nicht wissen, ist der Anteil des Bruttoinlandsproduktes, der sozusagen durch staatliche Hände läuft. Und es ist immer diese bekannte Kennziffer. Das Zitat von Helmut Kohl in den 90ern war: Ab 50% fängt der Sozialismus an. Also wenn die Hälfte der volkswirtschaftlichen Kennzahl eben von Seiten des Staates oder Staatsausgaben generiert wird. Und wir waren in Deutschland kurzzeitig bei 52% während Corona, sind dann wieder ein bisschen runtergefallen. Jetzt geht es momentan wieder ein bisschen hoch, pendelt aber seit einigen Jahrzehnten eigentlich immer um die 45-50%. Und zum Vergleich dazu, Taiwan hatte in der sozialistischen Hochphase von 1988 hatte sie 32,6% Staatsquote, also ein Drittel. Und tatsächlich wurde der Staat sukzessive abgebaut von eben 32% auf aktuell ungefähr 18-19%.
Ich habe gerade also die Kauzone in der Hand, unfassbar. Und auf der Rückseite habt ihr ja mal diese schöne Tabelle Bundesrepublik versus Kaiserreich, und da vergleicht die aktuelle Staatsquote BRD von 49,8% mit dem Kaiserreich mit traumhaften 14. Ja. Und da ist ja Taiwan tatsächlich eher am Kaiserreich, ja, als an der aktuellen Bundesrepublik. Und man sieht auch, wenn man durch die Straßen geht, dass wirklich es ganz viele so Selbstständige gibt, so kleine Läden haben, nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern auch so kleine Werkstätten. Also es gibt in Taiwan viel mehr Selbstständige als bei uns in Deutschland. Und da ist der Staat eher so ein Ermöglicher als irgendwie eine Bremse. Also wenn man jetzt andersrum, gleich kommen wir, oder jetzt kommen wir zum Thema, was in Deutschland vielleicht besser läuft. Und das ist natürlich auch mal eine Frage der Perspektive. Wenn ich jetzt von so einer linksliberalen oder linken Perspektive kommen würde, würde ich natürlich sagen, in Taiwan gibt es viel weniger Regulierung und dann kann da viel mehr irgendwie passieren und keine Ahnung. Und was würde man als Libertärer natürlich eher als Stärke sehen. Also dann würde ich, wenn du keinen Punkt mehr hast, würde ich dann nochmal zu dem Punkt kommen, was sozusagen aus Sicht unserer Blase noch in Deutschland besser läuft als in Taiwan, oder hast du noch ein Thema?
Aber wir nähern uns wirklich, wirklich bald dem Ende. Von daher, ganz so viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber leg los, ja.
Passenderweise ist auch die Liste kürzer, als was in Taiwan besser läuft. Also generell kann man natürlich sagen, gut, die Bundesrepublik hat natürlich außenpolitischen, ja, ganz klaren Status. Und der ist natürlich in Taiwan sehr fragil, sozusagen, was die Anerkennung betrifft. Und ein Hauptthema haben wir eigentlich schon vorweggenommen, und das ist einfach die noch niedrigere Geburtenrate in Taiwan. Das ist ein riesiges Problem. Und das ist natürlich, ja, egal wie gut der Staat jetzt funktioniert aktuell in Taiwan, ist natürlich ein großes Problem, was bis morgen ist. Und wenn da die Substanz sozusagen wegbricht, dann hat man vom Status quo ja auch nicht so viel. Und dann ist es generell so, ist in Deutschland, in Taiwan ein stärkerer Harmonie- und Konsenszwang herrscht. Das heißt, ja, Konflikte werden eher vermieden, Reformen dauern sehr, sehr lange. Gut, Deutschland ist natürlich mittlerweile auch, kann man das so sehen. Aber man hat natürlich auch gesehen, in der Corona-Zeit, wenn Deutschland möchte, kann man sich auch sehr, sehr stark irgendwie durchsetzen als Staat.
Ja, das geht.
Und in Taiwan gibt es sozusagen wenig nationale Visionen. Das heißt, man hat einen Status quo, den man irgendwie behalten möchte, aber es gibt darüber hinaus keinen Plan, keine Vision, wie man sozusagen in Zukunft den Staat positionieren möchte. Also das ist ein bisschen so auf Sicht fahren, kann man sagen. Und ansonsten
ja, interessant. Meinst du, das liegt einfach an der Geografie, weil man da vor China eingeklemmt ist auf seiner kleinen Insel?
Es liegt zum einen an der Geografie, aber ich glaube da auch so ein bisschen an dem Thema irgendwie ja, Kultur und Religion und ja, vielleicht auch einfach froh ist, dass man irgendwie existieren kann und aber da ist so, dass die Politik eigentlich wenig sozusagen in die Zukunft schaut. Das habe ich auch an mehreren Stellen auch gelesen, das hat mir auch dann meine Ansprechpartnerin dort auch erzählt. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich nur pillepalle Sachen. Also der Straßenverkehr ist ein bisschen chaotischer als in Deutschland, was die Auslegung von Verkehrsregeln betrifft. Luftqualität, also das hat sich stark verbessert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, war wohl auch mal nicht so gut. Mittlerweile ist es auch eigentlich kein Problem mehr. So, es gibt weniger so Bebauungspläne, das heißt, teilweise sieht so ein bisschen so die Bebauung ja ein bisschen wild aus, sage ich mal. Ist man von hier auch ein bisschen ordentlicher gewohnt. Und es gibt eben ja viel weniger soziale Absicherung. Das ist natürlich kann man sogar so sehen. Es ist, also geht auch ja, viel mehr um Eigenverantwortung in Taiwan. Und sicherlich gibt es auch ein paar Härtefälle, aber ja, ja das ist mal so als unkommentiert. Und dann ist es wohl generell so, dass in Taiwan ist wohl ein bisschen schwieriger, ist, ich sag mal, auf dem Zivilrechtlichen sein Recht irgendwie durchzusetzen, dass es da so ein bisschen mehr Intransparenz gibt und Verträge vielleicht weniger faktische Durchsetzungskraft haben als in Deutschland, wo man dann doch einen sehr, sehr klaren, transparenten Rechtsweg hat, ich sag mal, im Zivilrecht oder im wirtschaftlichen Bereich. Ja, das ist eine Sache, die ich dann mal rausgefunden habe. Aber Hauptproblem in Taiwan ist sicherlich die Demografie.
Ja, super interessant, vor allem auch ein bisschen absurd, wenn man darüber nachdenkt, was alles gut läuft, aber wenn dann doch in 50 Jahren vielleicht gar kein Taiwan mehr da ist, weil die Leute halt einfach gesagt haben, wir kriegen keine Kinder mehr. Tja, lieber Herr Gärtner, vielen, vielen Dank für den super interessanten Podcast.
Ja, sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte und ich kann nur jedem empfehlen, holt euch mal eine Ausgabe von der Grauzone. Also es macht wirklich Spaß, das zu lesen. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Hörer gibt, die gerne den Podcast hören und auch mal die Online-Artikel lesen. Aber dieses Magazin ist wirklich auch echt lesenswert.
Das freut mich. Und dann hast du mir auch die Werbung direkt vorweggenommen. Also Grauzone abonnieren, unsere Medienformate damit unterstützen, denn das hier kostet Zeit und Geld und Aufwand. Es ist jetzt 21.35 Uhr. Wir haben beide kleine Kinder und sind müde. Und von daher ab ins Bett und wir wünschen auf jeden Fall alles Gute bis zum nächsten Podcast. Ciao.
Tschüss.